Hallå!
Hallå!
Liebe Hörer, 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 Liebe Hörer,
Herzlich willkommen zu Pressinggeflüster, dem Super League Podcast.
Mit dem einzig wahren Erdbeer, auch Frank genannt.
Was ist, was war, Spieltagsgespräche und natürlich ganz viel Fußball.
Halli, hallo, hallöle, ich bin's der Frank und der erste Spieltag der Super League, der Brack Super League, so heißt sie jetzt, ist passiert vorbei und es ist ganz schön was passiert. Ja, was wird die Saison 2025-26 prägen? Also die 129. Saison ist ja jetzt gestartet des Schweizer Oberhausfußballs. Dieses Wochenende war es soweit, oder das letzte Wochenende, sagt man ja. Also 25. bis 27. Ich bin sowas von gehypt, weil es eigentlich ein Wahnsinnswochenende war. Der Auftakt, der bot nicht nur sportliche Spektakel, sondern auch erste prägnante Beispiele dafür, wie diese Veränderungen den Charakter der Liga in der Spielzeit 2025-26 formen werden. Ja, die augenfälligste Veränderung, hat man ja schon gesehen, ist kommerzieller Natur. Nach Jahren unter dem Banner der Credit Suisse firmiert sich die höchste Schweizer Liga nun als Brack Super League. Wo ich eingeschalten habe, musste ich mich erstmal dran gewöhnen, wie das aussieht. Mein Brack kennt man, bei Brack hat man sicherlich schon bestellt. Ich mache jetzt keine Werbung, aber es ist ja gewöhnungsbedürftig. Und als ich links oben die Ergebnistafel gesehen habe, also wer spielt gegen wem, wie viele Tore sind gefallen und was für Zeit und so, dann wurde mir erstmal schlecht, weil ich gedacht habe, das kann keine Sau lesen. Also, Entschuldigung, sage ich jetzt einfach mal nur so, das ist meine Meinung. Ich habe links oben hingeguckt und habe gedacht, nee Leute, wer hat das entworfen? Das könnt ihr nicht machen. Das ist für Leute, die 3,5 bis 4 Meter vom Bildschirm weg sitzen wie mich, eine Katastrophe. Ich kann das wirklich, ich kann es erkennen, so ist es nicht. Aber richtig lesen, glaube ich, kann das so gut wie niemand. Also gefällt mir schon mal nicht gut. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Und ihr wisst ja, ihr könnt eine andere haben. Es gibt bestimmt noch Leute, die sagen, oh, das ist super geil, das ist toll, das ist super. Ich will gerne auch recht sowas haben. Ich hoffe es mal lieber nicht. Naja, der neue Titelsponsor, der Schweizer Onlinehändler BRAC.ch, der markiert einen strategischen Schritt der Liga hin zu einer modernen, digitalen, affinen Markenidentität. Ja, die Saison, die von 25. Juli 25 bis 17. Mai 26 andauern wird, behält dabei den etablierten schottischen Modus bei. Der wird also nicht wegkommen. Nach 33 Runden wird die Tabelle in eine Championship Group Plätze 1 bis 6 und dann natürlich auch in die Relegation Group, also die Relegationsgruppe. Das sind Plätze 7 bis 12 aufgeteilt. Ja, und woraufhin dann jede Mannschaft 5 weitere Spiele bestreitet, um die finalen Platzierungen zu ermitteln. Ja, was gab es eigentlich an Regeln jetzt in der Brack Super League so Neues? Also die sportlich bedeutendste Neuerung ist eine vom International Football Association Board, also vom sogenannten IFAB oder IFAB, eingeführte Regeländerung, die seit dem 1. Juli 2025 in Kraft ist. Und die beeinflusst das Torwartspiel fundamental. Und ich schaue immer, wenn der Torwart den Ball in der Hand hat, auf den Schiedsrichter. Weil die bisherige 6-Sekunden-Regel, die Torhüter erlaubt hat, den Ball in der Hand zu halten, die wurde jetzt notorisch lax gehandhabt und oft für ja, taktisches Zeitspiel missbraucht. Und die neue Regelung verschärft die Gangart erheblich. Es gibt nämlich jetzt die 8-Sekunden-Regel. Also nicht mehr 6, sondern 8. Torhüter dürfen den Ball nun maximal 8 Sekunden lang kontrollieren. Die Strafe sieht wie folgt aus. Wenn die das länger tun, ein Verstoß führt nicht mehr zu einem indirekten Freistoß, wie es früher mal war, sondern zu einem Eckball für die gegnerische Mannschaft. Und dieser wird dann vom Eckpunkt ausgeführt, der der Position des Torhüters zum Zeitpunkt des Vergehens am nächsten liegt. Und diese Konsequenz, die ist weitaus gefährlicher und erhöht das Risiko für Zeitspiel erheblich. Und das Schiedsrichtersignal muss man jetzt aufpassen. Und um Transparenz und eine konsequente Anwendung zu gewährleisten, sind die Schiedsrichter jetzt angewiesen, müsst ihr euch mal anhören, die letzten 5 Sekunden mit einem sichtbaren Handzeichen herunterzuzählen. Das heißt, er hebt die Hand, macht dann 5, 4, 3, 2, 1. Das ist Multitasking. Der Schiedsrichter muss die Hand heben, den Torwart anschauen und muss runterzählen. Und in der Zwischenzeit können ganz andere Sachen passieren. Ich bin mal gespannt, wie das beim Publikum ankommt, beziehungsweise wie diese Regel funktionieren wird und oder wie sie angenommen wird. Ich habe am Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht drauf geachtet. Aber die Regel, die ist keine kosmetische Anpassung, sondern ein strategischer Eingriff, der eben darauf abzielt, den Spielfluss zu erhöhen und eine der frustrierendsten Formen der Spielverzögerung zu unterbinden. Und dass sie ernst gemeint ist, zeigte sich bereits am ersten Spieltag. Wie gesagt, ich habe es nicht wirklich realisiert, aber es wird schon so gewesen sein. Ja, und im Schatten der Euro war das, ne? In einer bemerkenswerten Geste des Respekts und der Anerkennung für den wachsenden Stellenwert des Frauenfußballs passte die Swiss Football League, die SFL ist das übrigens, die Anstoßzeiten der Sonntagsspiele an. Finde ich echt klasse gemacht, also Gratulation dafür. Die Partien FC Lausanne Sport gegen den FC Winterthur und Lugano gegen Thun wurden auf 16 Uhr angesetzt, um eine direkte Kollision mit dem Finale der UEFA Women's Euro 2025 zu vermeiden. Heißt ja Women's Euro, gell? Naja, aber diese Entscheidung unterstreicht dann nicht nur die kulturelle Relevanz des Frauengroßereignisses, sondern positioniert die Liga auch modern und aufgeschlossen gegenüber der gesamten Fußballgemeinschaft. Also mir gefällt das. Ich habe zuerst zu Hause die Prag Super League geguckt und danach bin ich zum Public Viewing und habe mir den Sieg Englands gegen Spanien angeschaut. War wirklich toll und ich glaube, ich habe sogar mit einem englischen Sieg gerechnet, wenn es ins Elfmeterschießen kommt. Das war dann auch so und ja, Gratulation an die Engländerinnen. Und ich habe gehört, dass sogar die Dame mit dem Namen Bronze, mit einem Schienbeinbruch Fußball gespielt hat, und zwar die ganze EM über. Das grenzt eigentlich schon an Superheldenfähigkeiten. Ich frage mich immer, wie ist das möglich? Wie kann man mit einem gebrochenen Schienbein überhaupt laufen? Aber gut, sie hat es getan, wenn es stimmt, und sie hat gespielt und sie ist Europameister geworden mit der englischen Damennationalmannschaft. Ja, aber der erste Spieltag der neuen Saison, der bot mit insgesamt 25 Toren in 6 Spielen ein wahres Offensivspektakel. Also von dramatischen Comebacks über Favoritenstürze bis hin zu persönlichen Heldengeschichten. Also es war alles geboten, was das Fußballherz begehrt. Am 25.07. gab es das Spiel des FC Zürich gegen den FC Sion. Und ich sag's mal so, das, ich werde nachher nochmal drauf eingehen, war ein Spektakel für sich. Die Zürcher haben nämlich geführt ohne Ende, ewig lang. Und Sion hat innerhalb von 10 Minuten alles kaputt gemacht, was die Zürcher sich erträumt haben an diesem Nachmittag. Die Grasshoppers aus Zürich haben auch verloren gegen den FC Luzern. Auch genau dasselbe Ergebnis wie das Spiel gegen Zürich. Also ist schon lustig. St. Gallen hat den Meister geschlagen. Hätte auch keiner mit gerechnet. Die Young Boys gewinnen souverän gegen Servet. Dann Lausanne Sport gegen Winterthur. Peter Zeidler hat sein Debüt gegeben bei Lausanne. Und hat, ich dachte schon zuerst, das wird nie was. Und dann ja, ist es doch was geworden. Wie und was und wo, da gehe ich nachher genauer drauf ein. Und dann hat man noch Lugano gegen den Aufsteiger, gegen den FC Thun. Und der FC Thun ist, wie gesagt, das Überraschungspaket schlechthin. Ich mag den Verein, weil sie einfach so spontan einfach mal alles gewinnen können. Ist echt Wahnsinn. Aber ja, wir fangen mal an mit dem Freitag, der 25. Juli. Super League beginnt wieder und alle im letzten Grund waren happy. Die Saison wurde mit dem Spiel eröffnet, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Der FC Zürich schien nach Toren von Zuber und von Reversen auf dem Weg zu einem souveränen Auftaktsieg zu sein. Also 2:0 waren sie in Führung. Doch was in den letzten 10 Minuten geschah, das offenbarte tiefe Risse im Gefüge der Zürcher. Sion, angetrieben von 3 Sommertransfers, drehte nämlich die Partie mit einer unglaublichen Willensleistung und entriss dann dem FCZ durch einen Treffer in der Nachspielzeit alle 3 Punkte. In der 28. Minute war es der Zuber, der eröffnete das Scoreboard mit einem Traumtor. Und dann, ja, Ume Emanuel hat den Assist geleistet, wem es interessiert. In der 55. Minute kam dann Damienes Reversen und erhöhte nach Vorlage von Emanuel, schon wieder Emanuel, sein 2. Assist auf 2:0. Ja, und dann kamen die Traumminuten für Sion. In der 81. Minute, da war es Rieland Nivokazi, der Torschützenkönig der Challenge League im Vorjahr, der hat mit dem Anschlusstreffer die Wende eingeleitet. 2:1 stand es da. Und dann in der 87. Minute gab es noch ein Tor, und zwar war das Schuarev, da war der Assistgeber, und Lukem Bila erzielte nach einer weiteren Vorlage eben den Ausgleich. Ja, und dann war es die 91. Minute, ganze 10 Minuten später, nach einem kapitalen Fehler in der Zürcher Abwehr und von Torhüter Yannick Brecher, schob Winsley Butelli zum Siegtreffer für die Waliser ein. Es ist eigentlich schon krass. Es gab auch ein paar Karten. Reichmuth, für Zürich gab es die gelbe in der 21. Dann Ali Kabakalman in der 54. Der spielt bei Sion. Und Liam Chipperfield, auch für Sion, kam in der 67. mit der gelben Karte davon. Ja, die Interviews nach dem Spiel, die waren schon ziemlich krass. Die ließen wirklich tief blicken. Der FCZ-Kapitän Yannick Brecher ging hart mit seinen Verteidigern ins Gericht. Und er sagt, wenn der Goalie rauskommt und schreit, gibt es für die Verteidiger nur eine Aufgabe, nämlich zur Seite gehen. Das haben sie nicht gemacht. Das ist ein Fehler, der im Kinderfußball passiert, hat er wortwörtlich so gesagt. Auch Torschütze Steven Zuber zeigte sich frustriert, sowohl über das Resultat, auch über die Fragen des Reporters. Das habe ich gesehen und habe gedacht, ja, der sagt es wirklich. Er hat nämlich gesagt, ich verstehe nicht, warum wir den Ball nicht einfach wegschlagen. Sie sind doch der Journalist, oder? Sie stellen die Fragen. Ich kann doch nicht selbst ein Interview führen, hat er die ganze Zeit den Journalisten, ich sag mal nicht angeschrien, weil zwar nicht angeschrien, aber er hat ihn einfach nett zurechtgewiesen. Ja, dieser Zusammenbruch war mehr als nur ein schlechtes Ergebnis. Er war ein Symptom für tiefgreifende, defensive und führungstechnische Probleme. Und die öffentliche Zuweisung von Schuld durch den Kapitän deutete auf eine erhebliche interne Krise hin. Die Reaktion des Vereins ließ echt nicht lange auf sich warten, denn nämlich in den folgenden 72 Stunden wurde eine hektische Transferoffensive gestartet, die die Kaderplanung grundlegend veränderte. Die panischen Zukäufe, die waren kein strategisches Manöver, sondern eher eine direkte, fast verzweifelte Reaktion auf die Katastrophe des Eröffnungsspiels. Weil ich glaube, sie haben jetzt seit dem letzten Spiel schon 3 neue Spieler gekauft. Aber eventuell gehe ich darauf später nochmal ein. Sollte ich es vergessen, dann beim nächsten Teil. Ja, und dann gab es am Samstag das sogenannte Favoritenstolpern. Im Letzigrund, haben wir ja gesehen, entwickelte sich dann ein spektakuläres Spiel mit offenem Visier, bei dem GC 2-mal in Führung ging, der FC Luzern aber Moral bewiesen hat und beide Male zurückkam. Die Partie, die gleichzeitig das Debüt des neuen Trainers Gerald Scheiblehner darstellte, die wurde letztlich durch einen 18-jährigen Debütanten entschieden. Debütanten muss es heißen. Ein Debütant ist eher was anderes. Dessen persönliches Märchen jedoch von einer tragischen Nachricht überschattet wurde. Also Gerald Scheiblehner, der Österreicher. Schauen wir mal, was da so passiert ist. Also in der 5. Minute gab es das Tor für GC. 1:0. Nicolas Mucci, der wurde im Strafraum gefoult. Und was gibt es dann? Logischerweise einen Elfmeter. und hat dann selbst zur Führung das Ding eingenetzt. Dann in der 16. Minute gab es das 1:1 durch den Neuzugang Matteo Di Giusto, der glich für die Luzerner aus. Und dann in der 31. Minute gab es das 2:1 für GC. Luke Plunge brachte die Hoppers mit einem sehenswerten Treffer erneut in Front, der war wirklich sehenswert. In der 38. Minute das 2:2. Nach einem Foul von Yannick Betkober an Kevin Spandanuda verwandelte Adrian Gribic den zweiten Elfmeter des Spiels zum erneuten Ausgleich. Und dann in der 69. Minute ja, der erst 6 Minuten zuvor eingewechselte 18-jährige Fukas Ferreira erzielte bei seinem Super League-Debüt den Siegtreffer dann für Luzern. Also es ist wirklich schon ziemlich krass, was da abging. Gelb gab es für Yannick Betkober, also GC in der 33. Minute, Maxim Pascozzi von GC in der 37., Amir Abrashi GC in der 96. und Sinan Kavena vom FC Luzern in der 95. Minute. Ja, und was soll ich sagen? Die emotionalste Geschichte vom Wochenende schrieb der junge Lucas Ferreira. Also aufgrund von Personalmangels im Profikader hat er seinen Urlaub abgebrochen, um im Trainingslager auszuhelfen. Und bei seinem Debüt wurde er in der 63. Minute eingewechselt und avancierte mit seinem ersten Tor zum Matchwinner. Und der Jubel wich jedoch nach dem Spiel der Trauer, als Ferreira in der Kabine vom Tod eines engen Freundes und ehemaligen U17-Teamkollegen erfuhr, der nach langer Krankheit verstorben war. Später widmete er sein Tor dem Verstorbenen in den sozialen Medien mit den Worten: "Das war für dich, mein Bruder. Flieg hoch, Engel." Ja, mein Beileid auch da in die Richtung. Und das Spiel illustrierte dann perfekt zwei gegensätzliche Vereinsphilosophien. Während GC an defensiver Undiszipliniertheit gescheitert ist, die Spieler sprachen übrigens auch von zu vielen individuellen Fehlern, triumphierte halt Luzern dank seines tief verankerten Vertrauens in die eigene Jugendförderung. Trainer Mario Frick, bekannt für sein goldenes Händchen im Umgang mit Talenten, bewies einmal mehr, dass das Luzerner Modell nicht nur ein langfristiger Plan, sondern eine potente, spielentscheidende Strategie ist. Kannst du sagen, was du willst? Gratulation in Richtung Luzern, würde ich da mal sagen. Ja, und dann kam es zum Matchmeister gegen fast Abstiegskandidat FC St. Gallen, also Basel gegen St. Gallen im Kibun Park. Also der amtierende Meister erlebte unter seinem neuen Trainer Ludovic Magnin, der heißt wirklich Magnin, ich habe Magnin gesagt, aber ne, die Franzosen heißen halt Magnin. Ich kann es gar nicht aussprechen, also heißt Magnin. Die haben so einen Fehlstart erlebt in die Mission Titelverteidigung, trotz eines glücklichen Führungstors, das eigentlich ein Eigentor war, unterlagen die Basler im Kibun Park einer kampfstarken St. Galler Mannschaft. Ich habe die in den Testspielen und in den letzten Spielen der Super League letztes Jahr nicht so gesehen, wie sie da aufgetreten sind. Also wenn die das machen können, weitermachen können, dann sind die echt ein Kandidat für die oberen Plätze. Aber die Art und Weise der Niederlage provozierte eine scharfe Reaktion von Xherdan Shaqiri. Und ich meine, man kann sagen, was man will. Also ich habe irgendwie so, ja, da gab es irgendwie so einen Shaqiri-Bonus. Ich weiß nicht warum. Der hat immer nur gemeckert. Ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, der hat ihn gesehen und der hat Xherdan Shaqiri immer nur meckern gesehen. Und dass der nicht mal mehr gelbe Karten gekriegt hat, ich weiß es auch nicht. Naja, in der 40. Minute war es so, da gab es einen Schuss von Traoré. Dann der hat die Basler in Führung gebracht, aber der prallte halt vom Rücken des FC St. Gallen-Kapitäns Görtler unglücklich ins eigene Tor, dann stand es eben 1:0. In der 56. Minute dachte sich Görtler, ja, das mache ich wieder gut und hat ein Tor gemacht. Bam, stocherte den Ball einfach nach einem Eckball zum Ausgleich über die Linie. Das wurde auch noch gecheckt, weil er beim Reinstochern, ich sag mal so, da stand ein Gegner, also ein Basler auf der Linie und der Görtler hat den Ball praktisch reingestochert und es hat so ausgesehen, als ob er ihn danach noch mit dem anderen Fuß am Knie erwischt hat. Hat er aber nicht, VAR hat es gecheckt, Tor hat gezählt. Dann in der 75. Minute, nachdem Basels Kevin Carlos auf der Gegenseite eine 100, also wirklich 100-200%ige Chance wirklich kläglich vergeben hatte, erzielte Willem Goebbels im direkten Gegenzug mit einem Bogenlampenkopfball den Siegtreffer für die Espen. Ja, und Shaqiris Brandrede, wer es wissen will, der hat nach dem Spiel gesagt: Wir haben junge Spieler. Punkt, Punkt, Punkt. Sie müssen auch mit Druck umgehen können. Ich hatte das Gefühl, dass nicht jeder bei 100% war. Einige waren einfach nicht bereit, der Mannschaft zu helfen. Ja, das könnte man so oder so sehen, ne? Die Niederlage und vor allem die öffentliche Kritik des Kapitäns am ersten Spieltag, die sind ein alarmierendes Zeichen. Und ich habe es ja auch schon gesagt in der Prognose zur Saison 25-26. Entweder Shaqiri bringt es fertig oder das ganze Team bringt es fertig, sich auf Linie Shaqiri zu treffen und sie spielen alle zusammen. Wunderbar, sobald das Thema Shaqiri vom Tisch ist, so, also jeder spielt das, was er will, dann oder spielt nicht für Shaqiri, dann könnte es schwierig werden. Aber gut, es war erst der erste Spieltag, ne? Aber sie deuten auf einen möglichen, ja, Meisterkater hin und erste interne Reibungen. Die Beschreibung, dass die Mannschaft nach dem Rückstand zu keiner Aktion mehr fähig war, legt eine mentale Schwäche offen. Für Trainer Magner könnte die größte Herausforderung nicht taktischer, sondern eher psychologischer Natur sein. Die Gier und der Hunger im Team, das Ganze aufrechtzuerhalten, die zum Titel geführt hatten, das wird schwer. Also kann ich jetzt schon mal sagen, das wird nicht einfach. Ja, und was gab es dann noch? Dann gab es die Young Boys, die starteten ihre Mission, den Meistertitel zurückzuerobern, mit einem dominanten, wenn auch nicht über die ganze Distanz überzeugenden Sieg. Das Spiel wurde echt maßgeblich durch eine frühe rote Karte gegen Servets Bradley Masiku nach nur 8 Minuten entschieden, die zu einem Elfer und einer schnellen 2:0 Führung für IB führte. Also, 8. Minute gab es die rote Karte von Servet, also Bradley Masiku, der wurde nach einer Notbremse an Darian Mails des Feldes verwiesen. Dann in der 10. Minute gab es das Tor, IB 1:0, das war der Fasnacht. Der hat den Elfmeter souverän, also wirklich souverän, ja, eingeschossen. Und dann in der 14. gab es das 2:0, Darian Mails erhöhte dann kurz auf 2:0. Heißt er Darian Mails oder heißt er eher Males? Ich glaube, er heißt eher Males, aber gut. Dann gab es noch die 36. Minute. Servet dachte, sie wollen auch nochmal Fußball spielen. Dann war Samuel Mraz, dem gelang mit dem 2:1 gelang es den dezimierten Genfern eben der Anschlusstreffer. Gott, ich kann ja nicht mehr reden. Und in der 84. hat dann IB den Sack zugemacht. Virginius, der sorgte mit einem Treffer für die endgültige Entscheidung. Es gab eben Rot für Bradley Masiku in der 8., dann Gelb für Males, dann für Stranovic in der 20. und Joaquin Hajam in der 45. Ja, trotz eines klaren Sieges war die sportliche Leitung nicht gänzlich zufrieden. Christoph Spiecher, der sprach zur Halbzeit von Warnsignalen und die Mannschaft wurde als zartes Pflänzchen bezeichnet. Das sage ich schon seit 20 Jahren, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dies deutet auf die Sorge hin, dass man es versäumt hatte, die 82-minütige Überzahl konsequenter auszunutzen. Und diese interne Kritik, trotz eines 3:1-Sieges, offenbart die extrem hohen Ansprüche des Vereins. Man misst sich nicht am Gegner, sondern eher am eigenen, ja, Meisterschaftspotenzial und ist ganz, ganz fest entschlossen, die Nachlässigkeiten der Vorsaison zu vermeiden. Ja, am Sonntag gab es dann noch ein Wahnsinnsspektakel am 27. Juli. Ich sag's mal so, Lausanne Sport gegen den FC Winterthur in einer von strömenden, geprägten Wasserschlacht auf der Tullier lieferten sich Lausanne und Winterthur einen dramatischen Kampf. Lausanne lag 2-2 zurück, kämpfte sich aber zurück und sicherte sich den Sieg durch einen Treffer in der 93. Minute. Also das Spiel bot nicht nur einen zweifachen Torschützen beim Debüt, sondern auch die erste prominente Anwendung der neuen 8-Sekunden-Regel. Und jetzt weiß ich endlich, dass ich, ja, das Spiel habe ich leider nicht ganz gesehen. Jetzt weiß ich ja auch, warum ich es nicht mitbekommen habe. Aber gut, Spielverlauf und Tore. In der 43. Minute Tor für Winterthur, Brian Beyer, der hat die Gäste in Führung gebracht. Und dann das 1:1 in der 61. Da war es der Neuzugang Gusu Diakite, der glich für Lausanne aus. Und dann gab es das Tor für Winterthur, das 2:1 Christian Gummis. Der brachte Winterthur postwendend wieder in Front und dann ja, war es Kali Sene, der hat das 2:2 gemacht in der 81. Der scheiterte zunächst mit dem Elfmeter, aber verwehrte dann eben den Abpraller zum Ausgleich. Wir sagen in Deutschland Abstaubertor, aber gut. Und dann in der 93. gab es das 3:2, da war es Gausu Diakite, der krönte sein überragendes Debüt mit einem Siegtreffer in der Nachspielzeit. So, ich trinke nochmal einen Schluck Sirupwasser, weil reden und so, ihr wisst schon. Karten gab es natürlich auch. Es gab Gelb-Rot für Adrian Durer, Winterthur in der 88. Minute. Insgesamt sahen 2 Lausanner und 3 Winterthurer Spieler eine Verwarnung. Also insgesamt. Dann das Kuriosum des Spieltages war Campinos Regelfalle. Winterthurs Torhüter, der Stefanos Campino, ich sage immer Capino heißt er natürlich, Entschuldigung, der wurde zum ersten prominenten Opfer der 89-Sekunden-Regel. Er hielt den Ball zu lange, woraufhin der Schiedsrichter korrekt auf Eckball für Lausanne entschied. Obwohl der Eckstoß folgenlos blieb, war dies ein klares Signal der Liga, dass die Regel konsequent durchgesetzt wird. Lausannes Sieg, angetrieben vom 19-jährigen Leihspieler Diakite aus dem Red Bull-Netzwerk, ist eine Bestätigung der mutmaßlichen Transferstrategie. Anstatt auf etablierte Super League-Spieler zu setzen, rekrutiert der Verein gezielt junge, hoch veranlagte Talente aus den Nachwuchsakademien europäischer Top-Clubs wie Arsenal, Manchester etc. etc. Diakites spielentscheidendes Debüt ist der perfekte Beweis dafür, dass dieser risikoreiche Ansatz auch sofort Früchte tragen kann. Schön. Dann gab es noch das Spiel Lugano gegen Thun. Das Märchen des ersten Spieltags schrieb nämlich der FC Thun. Nach 5 Jahren Abstinenz kehrte der Aufsteiger endlich in die Super League zurück und sorgte beim Gastspiel im Cornaredo gegen den Europacup-Teilnehmer Lugano für eine faustdicke Überraschung. Also angeführt von einem überragenden Routinier, das war Leonardo Bertone, drehten die Berner Oberländer einen Rückstand und sicherten sich einen ebenso unerwarteten wie verdienten Sieg. Und der Spielverlauf sagte, in der 16. Minute gab es das Tor, das 1:0 für Lugano, durch Usmane Dumbia. Der brachte die favorisierten Tessiner per Kopf in Führung. Dann gab es in der 63. das Tor für Thun, eben durch Bertone. Durch Foul-Elfmeter hat er ausgeglichen. Und in der 85. zirkelte Bertone dann einen Freistoß aus rund ca. 25 Meter unhaltbar ins Lattenkreuz und krönte damit seine Leistung und eben auch den Thuner Coup. Also der Held von Thun ist Leonardo Bertone. Mit seinem ersten Doppelpack seit 8 Jahren der gefeierte Mann des Spiels. Und während Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti nach dem Spiel wütend war, sendete Thun dann ein starkes Signal an die Konkurrenz, weil dieser Sieg war kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von mentaler Stärke, taktischer Disziplin und der individuellen Klasse eines erfahrenen Anführers. Er beweist nämlich, dass Thun nicht nur gekommen ist, um zu überleben, sondern um zu konkurrieren und verleiht dem Kampf um den Klassenerhalt vom ersten Tag an eine unerwartete Würze. Ja, und am Montag nach dem ersten Spieltag gab es signifikante Bewegungen auf den Transfermarkt, die teilweise eine direkte Folge der Ergebnisse des Wochenendes waren. Also ganz bestimmt muss es so gewesen sein. eBay verliert den Top-Stürmer. Die Young Boys haben am Montag, nämlich am 28. bestätigt, dass Cedric Itten gegangen ist. Der 28-Jährige wechselt für eine Ablösesumme von über 1 Million Euro zum deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Itten, der in 128 Spielen für eBay 48 Tore erzielte und 2 Meistertitel gewann, der verlässt den Verein aus einer Position der Stärke. Also der erfolgreiche Auftakt ohne seine zentrale Beteiligung signalisierte, dass der Club Vertrauen in die vorhandene Kadertiefe hat und den Transfer proaktiv abwickeln konnte. Ja, und Itten hat ja auch mal beim FC St. Gallen gespielt. Ich habe ihn gemocht. Naja, jetzt geht er zu Düsseldorf. Düsseldorf ist auch ein schöner Traditionsverein. Sion verleiht dem Angreifer, also der FC Sion gab bekannt, dass der Stürmer Dejan Djokic für eine Saison auf Leihbasis zum ungarischen Erstligisten Debrecen wechselt. Und der FCZ, der hat auf das Debakel reagiert wie kein anderer Verein. Also als direkte Reaktion auf die sportliche Leistung des Wochenendes hat der Club agiert. Nach dem defensiven Kollaps gegen Sion und der öffentlichen Kritik der eigenen Führungsspieler reagierte der Verein mit einer, Transferoffensive. Jorge Segura, ein 28-jähriger, großgewachsener kolumbianischer Innenverteidiger, wurde mit einem 3-Jahres-Vertrag ausgestattet, um die Abwehr zu stabilisieren. Und dann gab es noch Juan José Pereira, oder Perea heißt er, der Stürmer, der kehrte vom VfB Stuttgart zum FCZ zurück. Und dann gab es noch Lisandro Tramoni, das ist ein weiterer Mittelfeldspieler, der ebenfalls verpflichtet worden ist. Ja, die Gegenüberstellung der Transferaktivitäten von eBay und dem FCZ ist sehr aufschlussreich. Während eBay nämlich einen kalkulierten Verkauf eines Leistungsträger aus einer Position der Stärke vollzogen hat, waren die Zürcher Zukäufe eine, reaktive Maßnahme aus einer Position der Schwäche und des internen Drucks. Logischerweise gab es noch keine Trainerentlassungen. Trotz der teils enttäuschenden Resultate durfte jeder bleiben, wenn man so will. Der erste Spieltag der Prag Super League 25-26 war meiner Meinung nach ein fulminanter Auftakt, der sofort mehrere packende Narrative für die kommende Saison etabliert und die Liga präsentiert sich torreich, dramatisch und unberechenbar. Also meiner Meinung nach macht es wirklich Spaß, der Liga so zuzugucken, wenn es natürlich auch so weitergeht. Auf Platz 1, wenn wir die Tabelle nehmen, momentan eBay mit 3 Punkten und dann gefolgt eben, die haben halt die meisten Tore geschossen. Dann kommen Lausanne, Luzern, Sion, St. Gallen und Thun. Alle haben 3 Punkte. Dann gibt es Zürich und die Grasshoppers, dann Winterthur. Wenn man so will, sind die alle auf Platz 7. Dann auf Platz 10 Basel, Lugano und dann auf 12 ist es Servet. Wenn ich die Performer des Wochenendes bestimmen müsste, würde ich Diakité auf 1 setzen, wegen seinen 2 Toren und seiner Spielweise. Bertone ebenfalls auf Platz 1, das ist vom FC Thun. Der gute Mann hat auch 2 Tore geschossen. Dann Ilias Schuarev auf 3 von Sion aufgrund seiner Vorlagen. Und genauso Ume Emanuel vom FC Zürich, der hat auch 2 Assists gegeben und auf Platz 5 Di Giusto. Und mein Zitat des Wochenendes, es wurde gesagt, ja, was macht denn Matteo Di Giusto? Und dann hat, ich glaube, der Trainer war es gesagt, Di Giusto macht, was ein Di Giusto machen kann. Und ja, er hat dann gemacht, was ein Di Giusto macht. Er hat Fußball gespielt, ein Tor geschossen und einen Assist gegeben. Ja, die, nennen wir es mal Fairplay-Statistik, könnte man so sagen. Der FC St. Gallen, Wahnsinn, das erste Mal, dass ich St. Gallen sehe, mit keiner gelben, keiner gelb-roten oder roten Karte, 0 Punkte, wenn man so will. FC Lugano auf 2 mit einer gelben Karte. Ich könnte jetzt alle aufzählen. Thun hat eine gelbe, Basel hat 2, Sion hat 2 gelbe Karten, Luzern, Zürich, die Young Boys 2, Lausanne, irgendwie haben alle 2, außer die Grasshoppers, die haben 3 gelbe Karten, Winterthur 2 gelbe, eine rote und Servet ebenfalls eine gelbe und eine rote. Ja, und bei Winterthur muss man sagen, es war eine gelb-rote Karte. Also es ist schon ziemlich dreist. Das heißt, da führt doch mal Servet die Liste an mit einer klaren roten und einer gelben, was dann 6 Punkte ergibt. Ja, der erste Spieltag war also geprägt von sofortigen Einschlägen. Neue Spieler, die Debütanten Diakite, Ferreira, Bertone ich sag's mal so. Geprägt war von Einschlägen neuer Spieler und Debütanten. Aber Diakite, Ferreira, Bertone und Höbbels, die entschieden Partien und schrieben die erste große Geschichte der Saison. Und gleichzeitig hat der Auftakt gezeigt, dass die Fragilität des Meisters Basel und die nervöse Reaktion des Mitfavoriten Zürich während Aufsteiger Thun ein klares Ausrufezeichen gesetzt hat. Ne? Also es ist schon krass, fragil ohne Ende, Basel und FC Zürich. Der Aufsteiger Thun, wie gesagt, Überraschungspaket Nummer 1. Die konsequente Anwendung der neuen Regel, bin mal gespannt, verspricht zusätzlich taktische Würze. Einmal ist sie jetzt zum Tragen gekommen. Selten hat ein Saisonstart so viel Anhaltspunkte für eine spannende, volatile und unvorhersehbare Spielzeit geliefert. Ja, was soll man sagen? Auf den zweiten Spieltag kann man gespannt sein. Die Liga pausiert nämlich nicht lange. Am Wochenende vom 2. und 3. August geht es bereits weiter. Am 1. August ist Nationalfeiertag hier in der Schweiz. Und am 2. und 3. August geht's weiter. Die Blicke werden sich besonders auf den St. Jakobspark richten. Warum? Der FC Basel spielt gegen die Grasshoppers und wird definitiv eine Reaktion zeigen, da bin ich mir sicher. Ebenso brisant wird die Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich, ein Duell zwischen dem Team der Stunde und einer Mannschaft in der Identitätskrise. So könnte man das Ganze mal nennen. Spannend, spannend, spannend. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja, oder wollt ihr noch irgendwas wissen? Man weiß es nicht, oder? Man weiß es nicht. Servet spielt am Samstag gegen St. Gallen. Ja, auch da bin ich gespannt, was kommen mag. Und ja, Winterthur spielt gegen IB ebenfalls am Samstag. Auch das wird sicherlich vielversprechend, wenn man so möchte. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich könnte mich jetzt schon wieder verabschieden von euch und wir sehen uns dann am Sonntag oder Montag nächste Woche. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich rede vielleicht zu schnell, zu viel. Einfach Bescheid sagen, dann mache ich ein paar Pausen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch eine Werbeunterbrechung. Man weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht dran. Aber mir macht Spaß und ich hoffe, euch macht's genauso viel Spaß. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Für euch am Mikro war der Frank.
Auf jedem Platz, in jeder Stadt träumen wir von Goal und Triumph. Das ist mehr als ein Spiel, das ist ein Gefühl, das ist Prag Super League. Vom Letzi bis in die Gruen, auf jeder Tribüne, hinter jedem Goal. Braucht's Herz, braucht's Brüllen, braucht's Foul. Kind mit Schalen, Väter mit Bier, jeder hat seine eigene Geschichte hier. Wir sind Fans, wir sind Spieler, wir sind das Team auf dem Platz mit dem Ziel im Sinn. Für die Liebe zum